ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
Ich kann immer noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, was bringt das neue Angeljahr 2025? Da können wir gespannt sein. Wir sind hier auf der Angelwelt in Berlin, Europas größte Angelmesse und deshalb auch so ein bisschen die Geräuschkulisse hier. Hallo, hier ist Heinz Galling, euer Angelexperte, und ich habe mir hier einen der Angelforscher in Deutschland geangelt. Der sitzt hier neben mir, Professor Dr. Robert Arlinghaus. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Heinz. Vielen Dank für
und
die Einladung.
Und natürlich Horst Hennings, unseren NDR-Angelexperten.
Moin, Robert.
Ja. Robert Arlinghaus hat gerade einen Preis gewonnen. Und zwar, ich muss es mal sehen, das ist ein bisschen kompliziert, einen Wissenschaftspreis für seine Arbeit zu ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten der Freizeitfischerei im Binnenland. Jetzt habe ich es richtig gesagt, Robert. Herzlichen Glückwunsch für 40.000. Was steckt dahinter?
Ja, das war, vielen Dank erstmal für die Gratulation. Das ist ein Forschungspreis der Leibniz-Gemeinschaft. Unser Institut, das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Und alle zwei Jahre haben die einen Forschungspreis. Der geht an Forschende, die besonders gut forschen, aber eben auch in der Praxis etwas verändern und wo die Ergebnisse auch in die Praxis gelangen. Und da wurde ich vorgeschlagen und ja, glücklicherweise habe ich es dieses Jahr gewonnen sozusagen. Ja. Für die
das ist
Angelforschung.
Eine Anerkennung für deine Arbeit, nicht? Das braucht man ja.
Genau, das ist eine Riesenanerkennung für meinen und vor allen Dingen auch die Arbeit des Teams. Wissenschaftliche Anerkennung, aber vor allen Dingen auch diese Praxisanerkennung, ja? Weil es eben nicht nur Elfenbeinturmforschung ist, sondern Angelforschung soll ja auch beim Angler und Anglerin ankommen.
Du bist, wenn man im Internet schaut, Ichthyologe, das heißt Fischforscher. Und wenn man genau hinhört, dann hört man kein Berlinerisch, sondern du lebst in Berlin, kommst aber aus Niedersachsen. Ne? Wo kommst du her?
Das ist korrekt. Meine anglerische Heimat sind also die kleinen Karpfenteiche dort im Südoldenburger Münsterland. Ja. Anglerisch eine Katastrophe, aber das wusste ich als Kind nicht. Und da bin ich geboren und bin dann zum Studium und so weiter dann erst nach Berlin gegangen.
Unser Thema heute ist, wir wollen so ein bisschen mal aufs Angeljahr 2025 schauen. Der Fisch des Jahres, über den wollen wir reden, den Aal, der ist sehr gefährdet, die Bestände des Aals, also das Glasaalaufkommen ist dramatisch zurückgegangen. Und wir wollen sprechen über das riesige Thema Fangen und Zurücksetzen. Es gibt dazu auch einen englischen Ausdruck.
Catch and Release.
Ihr habt dazu auch eine Postkarte, ein Merkblatt rausgegeben vom Institut. Und es gibt ein Faltblatt vom WWF, das du auch zusammen mit denen erarbeitet hast. Fische angeln und wieder zurücksetzen. MV tut gut, WWF. Und auch mit dir erarbeitet, da gibt es halt Hinweise, Richtlinien, wie sollte man mit gefangenen Fischen umgehen und wann sollte man die zurücksetzen. Ich fange mal mit Horst an. Horst, du warst gerade in den Niederlanden. Da ist dieses sogenannte Catch and Release sogar Vorschrift, ne, bei einigen Fischarten.
Ja, absolut. Nee, also in den Niederlanden muss jeder Fisch zurückgesetzt werden, mit Ausnahme von vielleicht einem Speisefisch. Da muss man sich vorher schlau machen. Aber generell müssen alle Hechte, die ja als Wasserschutzpolizei bezeichnet werden, zurückgesetzt werden. Und deswegen fahren natürlich viele deutsche Angler darüber, weil dadurch, dass die Fische zurückgesetzt werden, ist die Fischdichte natürlich größer als bei uns, wo wir alles praktisch entnehmen müssen.
Wir in Deutschland haben natürlich rein fischereirechtlich einen ganz anderen Sonderstatus, wenn man das mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Ich war in Slowenien, da gibt es viele Flüsse, wo richtig Schilder stehen, Catch and Release only. Wir in Deutschland müssen uns allerdings an das Tierschutzgesetz halten. Das heißt, angeln nur aus vernünftigem Grund. Das ist der entscheidende Satz, glaube ich. Das heißt, ein vernünftiger Grund ist, wenn ich den Fisch verzehre oder als Köderfisch benutze oder vielleicht auch als Tierfutter für meine Katze mitnehme. Das wäre ein vernünftiger Grund. Robert, ihr habt so eine Postkarte rausgebracht, Verhaltenskodex für das schonende Zurücksetzen von Fischen beim Angeln. Du hast jetzt auch, ich glaube, hier auf dem Kongress hier im Rahmen der Messe auch Vorträge gehalten. Das ist auch eines deiner Lieblingsthemen, Catch and Release. Ja, wie wollen wir da rangehen an das Thema?
Ganz sachlich. Also ja. Du hast einen entscheidenden Punkt angesprochen. Die deutsche Tierschutzrechtgebung schreibt einen vernünftigen Grund vor. Mit anderen Worten ist die Frage, was ist ein vernünftiger Grund? Und das ist kulturell unterschiedlich. Und die Deutschen haben über Gerichtsurteile gesagt, in unserer Gesellschaft ist das Essen ein vernünftiger Grund. Es kann aber auch sein, dass in 20 Jahren gesagt wird, Angeln an sich ist ein vernünftiger Grund oder Angeln ist gesund, ist ein vernünftiger Grund. Das kann alles sein, ist aktuell nicht der Fall. Also erstmal müssen wir feststellen, in Deutschland ist das Angeln mit der Verzehrsabsicht vernünftig. Dann darf ich auch angeln und den Fischen schädigen. Und unsere Postkarte und auch die WWF-Hinweise, die zielen nicht darauf ab, jeden Fisch zurückzusetzen, sondern wir wollten einfach beschreiben, wie man sorgsam mit einem Fisch umgeht, wenn er zurückgesetzt wird. Und wir haben ja in Deutschland zum Beispiel untermaßige Fische, wir haben geschonte Fische, wir haben Fische, die häufig auch vielleicht über dem Mindestmaß sind in einigen Bewirtschaftern. Es gibt also viele gute Gründe, auch einen Fisch zurückzusetzen. Und wir wollen nur wissenschaftlich beleuchten, wie macht man das für den Fisch so schonend wie möglich.
Horst, wie handhabst du das, wenn du jetzt zum Beispiel, du warst jetzt neulich gerade los, darf ich auch immer fragen, hast mir ein schönes Foto geschickt, ein großer Hecht.
Ja.
Was hast du mit dem gemacht?
Den habe ich schonend zurückgesetzt. Nicht? Also ich habe gezielt auf Zander geangelt mit einem Zanderköder, der eigentlich nicht für den Hecht geeignet war, hatte als Beifang einen großen Hecht, den ich sinnvoll nicht verwerten konnte und habe den schonend zurückgesetzt. Der hatte weiterhin keine Verletzung, nicht? Und es war ein riesiger Fisch, kann jetzt noch für Nachkommen sorgen und ist für mich also ein vernünftiger Grund, weil ich nicht gezielt auf den Hecht geangelt habe. Ne? Was anderes wäre es, wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt zum Hecht angeln, da angle ich natürlich in der Regel mit anderen Ködern als auf Zander und als Beifang kann man eben mit solchen Fischen rechnen und deswegen hat ja auch jeder verantwortungsvolle Angler in solchen Gewässern einen Strahlverfass dabei, dass der Fisch, falls er da rüberbeißt, sich verludert und habt den also mit gutem Gewissen zurückgesetzt. Mhm.
Robert, ihr habt ja auch dieses Boddenhecht-Projekt gemacht. Da habt ihr auch solche Sachen untersucht. Also wie ist das mit Zurücksetzen der Hechte? Gibt es da, wie ist die Chance von Hechten, wenn die jetzt gehakt werden, dass sie überleben oder weiterleben?
Genau, das haben wir und auch andere Kollegen nicht nur an Hechten, an vielen anderen Arten auch untersucht. Konkret zum Hecht, also es ist sehr artabhängig, wie ein Fisch auf das Zurücksetzen reagiert. Der Hecht an sich ist sehr robuster Fisch, also man kann am Hecht messen, dass er eine Stressreaktion hat, dass Cortisol ansteigt im Kampf sozusagen an der Angel. Das stresst den Fisch, das kann man nachweisen. Aber wenn der Fisch nicht blutet, nicht tief gehakt ist und rasch zurückgesetzt wird, halt innerhalb weniger Sekunden, dann finden wir eigentlich keine Sterblichkeit beim Hecht. Also häufig 0,1% bei diesen flach gehakten Fischen. Wenn der Fisch blutet, ist das beim Hecht anders. Da kann das auch mal 10-15% Sterblichkeit geben. Und ganz sensibel ist der Hecht auf hohe Wassertemperatur. Das ist ganz interessant. Wir haben auch am Bodden festgestellt, fangen wir die Hechte bei 20 Grad, sind die Werte der Sterblichkeit sehr gering. Steigt die Wassertemperatur auf 23-24 Grad und der Fisch ist in dieser Temperatur, was an den Bodden-Flachgewässer der Fall ist, dann kann die Sterblichkeit schnell auf 30-40% hochschnellen. Also das ist einfach eine wassertemperaturabhängige Reaktion der Hechte. Und so ist das bei jeder anderen Art auch. Ist sehr artabhängig. Da gibt es einige Umweltfaktoren, die die Sterblichkeit hochschnellen lassen. Aber als grobe Antwort, in den meisten Fällen, wenn man es sorgsam und fischschonend gestaltet, sind die Sterblichkeiten äußerst gering bei fast allen Fischen.
Das ist auch ein Punkt, der steht bei euch hier auf dem Merkblatt oder auf dieser kleinen Postkarte drauf, bei hohen Wassertemperaturen über 20 bis 25 Grad ist das Zurücksetzen von Kalt- und Kühlwasserarten wie dem Hecht und dem Lachs zu vermeiden, steht hier. Bei Warmwasserfischen wie Zander andersherum. Es stehen noch andere wichtige Dinge hier drauf, zum Beispiel keine Hälterung. Das wird ja in der Szene doch hin und wieder mal gemacht bei einigen Fischarten, großen Fischarten, wenn ich sehe hier großen Welsen, dass die dann... Ich will nicht sagen, es wird so lange gewartet, bis die Sonne aufgeht, aber damit ein vernünftiges Foto gemacht wird. Wir müssen das mal so klar sagen. Ist nicht so ganz Catch-and-Release-like. Ne?
Also aus zwei Perspektiven zu sehen. Aus der Perspektive des Fisches ist diese Praxis abzulehnen. Jede Form von Hälterung stresst den Fisch. Das haben wir konkret an gehälterten Karpfen untersucht, die in Karpfensäcken gehalten wurden. Und es gibt zwar eine Wiedererholung der körperlichen Verausgabung, also zum Beispiel die Milchsäure wird abgebaut, was wir vom Sport auch beim Menschen kennen, aber der Fisch ist ungemein gestresst, je länger er gehältert wird. Also aus Fischwohlsicht ist das eine schlechte Praxis. Aus Tierschutzsicht ebenfalls, weil das Tierschutzrecht ja sagt, okay, du musst nicht jeden Fisch töten, du brauchst einen vernünftigen Grund, grundsätzlich zu angeln. Und dann müssen alle Einflüsse auf den Fischen, die vermeidbar sind, reduziert werden. Und lange Hälterung ist eine vermeidbare Belastung. Man muss den Fisch nicht hältern, dann ist das Foto eben nicht so toll im Dunkeln. Aus Fischsicht gibt es keinen Grund, einen Fisch zu hältern. Aber es gibt natürlich schon einen Grund, aus anglerischer Sicht in manchen Fällen, wenn ich den Fisch verzehren möchte, zum Beispiel, und wir haben eine sehr hohe Wassertemperatur und ich möchte, weiß nicht, Brassen oder Rotaugen essen und ich habe aber noch 5 Stunden Angeln vor mir, dann kann man darüber debattieren, ob dann die Hälterung in einem Setzkescher den Fisch, die Fischqualität im Sinne des Verzehrs für den Menschen hochhält. Ja, das ist eine Debatte, die vor allen Dingen in der Stippangelei auch geführt wird. Frischhälterung der Fische, aber nochmal, aus Fischwohlsicht müsste man das eigentlich vermeiden und den Fisch direkt abschlagen und auf Eis legen.
Ist ja auch von der Qualität her wesentlich besser, was wenn ich einen Fisch verzehren will, was und wenn du ihn, töte ihn fachgerecht, lass ihn ausbluten, nee, dann habe ich eine Top-Qualität im Nachhinein, der sich also wirklich in der Küche bemerkbar macht.
Gebe ich dir absolut recht. Mhm. Das Argument gibt es unter manchen, die sagen, mhm, ja, wenn das 25 Grad draußen ist und ich lege den abgeschlagenen Fisch auf Land, mhm, ungekühlt, dann kann der verderben. Mhm. Aber das ist keine Ausrede. Aus meiner Sicht muss man dann für Eis sorgen und für den Fisch sofortiges Töten ist absolut die beste Wahl.
Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis für die, die jetzt erst eingeschaltet haben hier. Die Geräuschkulisse, die rührt daher, dass wir hier auf der größten Angelmesse in Europa sind, auf der Angelwelt in Berlin, in der Messehalle 2. Hier wird gerade aufgebaut, hier wird ein bisschen noch Soundcheck gemacht, hier werden Vorträge gehalten und gleich gehen die Pforten auf hier und dann stürmen die Leute rein. Aber wir haben uns noch ein bisschen die Zeit genommen, über dieses brisante Thema zu sprechen. Auf dieser Postkarte ist noch ein anderer Punkt tief gehakt. Schnurkappen, sofern gesetzlich erlaubt. Das ist auch so ein Punkt, gesetzlich erlaubt. Das Fischereirecht ist ja mit eines der kompliziertesten, was es gibt in Deutschland, denn es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und selbst innerhalb eines Bundeslandes gibt es unterschiedliche Richtlinien. Denn ein Fischereirechtsinhaber kann selbst seine eigenen Regeln festlegen. Zum Beispiel keine Schonzeit für Hecht. Oder ein Entnahmefenster wie die Müritzfischer beispielsweise auf Hecht. Dieser Punkt betrifft ja auch zum Beispiel den Aal. Aal ist der Fisch des Jahres 2025. Häufig kommt es vor, Horst ist ja ein alter Aalangler, der den Haken sehr tief geschluckt hat manchmal. Wie sollte man damit umgehen? Man muss ja auch, den Aal kann ich ja nicht auf die Abhackmatte legen, der kräuselt sich. Das muss man, denke ich mal, einschätzen können, ob der zu klein ist. Ne?
Genau, also Heinz, man sieht das ja an dem Aal. Also wir haben ja mittlerweile ein Schonmaß von 50 Zentimetern.
Und in Schleswig-Holstein?
In Schleswig-Holstein, ja. Und wenn ich ja, ich kann ja nur von dem Bundesland sprechen, in dem ich lebe, aber wie gesagt, ich sehe das auf einen Blick, weißt du, ein Aal, ob er 50 Zentimeter ist oder ob er nur 49 Zentimeter hat oder ähnliches, weißt du, sie sind dann ja auch, weißt du, von der Qualität her, weißt du, ob die schön rund und dick sind, weißt du, da sieht man schon, ob ein Aal maßig ist oder nicht maßig ist. Und wenn ich so einen dünnen Bindfaden habe und der hat relativ tief geschluckt, setze ich ihn immer schonend zurück und schneide die Schnur vom Haken. Ich reiße da nicht lange dran rum, sondern relativ kurz vor der Maulspitze habe ich die Schnur. Und Heinz, ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja früher auch viele Aale gehältert, weil ich die gesammelt habe zum Räuchern oder ähnliches. Und du hast auf einmal, ich hatte die in einer großen Zinkwanne, die Aale scheiden die Haken irgendwann wieder aus. Mhm. Also du wunderst dich, da liegt auf dem Boden der Wanne liegt der Aalhaken.
Ja, da gibt es auch Untersuchungen, glaube ich, so was die Aalsterblichkeit anbetrifft. Also wie habt ihr da Forschungen bei euch im Institut gemacht?
Wir selbst haben keine Forschung dazu gemacht, Kollegen von uns schon. Ja. Es gibt auch international, also zu anderen Aalarten, Forschung und das ist genauso, wie Horst gesagt hat, bevor man da lange operiert, der Aal und der Haken ist jetzt zum Beispiel kein Stahlhaken, also diese abbaubaren Haken sind natürlich besser, aber ganz grundsätzlich ist der Aal einer der Fischarten, die in den Haken ausscheiden kann und von daher wäre das für einen untermaßigen Fisch absolut dramatisch, wenn man da anfängt zu operieren, weil man dann die inneren Verletzungen produziert, also dann lieber die Schnurkappen, den Aal zurücksetzen und der Aal ist dann sehr widerstandsfähig. Der hat auch eine sehr hohe Überlebensrate nach dem Zurücksetzen.
Wir sitzen ja hier in der Lounge, hier auf Sesseln vom Deutschen Angelfischerverband und die forschen ja auch, ich sehe hier nebenan, da ist der Florian Stein, der steht da, einer der Aalforscher, auch der in diesem Thema richtig drin steckt. Gibt ja, hallo Florian, da steht er. aber wir wollen mal noch weitergehen auf dieser Postkarte. Da steht noch zum Beispiel Drillzeit kurz halten. Es gibt ja auch gerade Angler, die sagen, Mensch, ja, Drill, wie halte ich die Drillzeit kurz, muss ich, wie soll ich Luftkontakt vermeiden und solche Geschichten. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Ich stehe an der Ostseeküste in der Warthose und habe eine Meerforelle dran. Und ich erkenne schon vorne im Wasser, die ist, hat kein Mindestmaß. Also in Schleswig-Holstein unter 40 oder in Mecklenburg-Vorpommern unter 45. Sollte ich die überhaupt erst keschern oder gleich im Wasser abhaken? Horst?
Ja, also Heinz, man sieht ja, wo der Haken sitzt. Also ich würde sie nicht keschern. Wenn ich erkenne, dass sie untermaßig ist, wird sie schonend im Wasser vom Haken befreit und schwimmt in der Regel dann auch wieder weg. Weil so gerade bei den Meerforellen ist es ja so, dass die den Haken oft vorne im Maulbereich haben, wo man, jeder Angler hat eine Zange dabei, einen kurz den Haken rausdrehen und der Fisch schwimmt immer wieder weg und überlebt das auch in der Regel. Also auf das Keschern, Heinz, verletzt ja schon mal den Fisch. Weißt du, die Schleimhäute, es ist immer also ein Problem. Weißt du, wir haben ja immer die Kescherpflicht und manchmal macht man sich lächerlich, weißt du, weil wir ja alles richtig machen wollen und keschern teilweise so einen 13 cm Barsch. Ne? Und ich finde das, es wird ja auch immer kritisiert, aber wenn der Fisch im Netz ist und ich muss ihn aus dem Netz pulen, wenn ich den mit nassen Händen entnehme und gleich zurücksetze, finde ich das für den Fisch viel schonender.
Und das lässt sich wissenschaftlich bestätigen. Also eigentlich haben wir es mit gesundem Menschenverstand zu tun. Das heißt, gesunder Menschenverstand heißt, ich bin Fisch, wie schäde ich den am wenigsten? Ich schäde ihn am wenigsten, indem ich ihn flach hake, also Angelgeräte verwende, die nicht zu tief Haken führen, möglichst rasch ans Land oder im Wartangeln an den Angler führe und ihn dann möglichst wenig aus seinem Element hole und möglichst wenig Kontakt mit fremden Oberflächen biete. Also nasse Hände, unter Wasser in die Hand nehmen, abhaken, schwimmen lassen bei einer kleinen Meerforelle. Diesen Fisch muss ich nicht keschern. Wenn ich ihn kescher, weil es ein großer Fisch ist und ich vielleicht auch nicht weiß, ob er maßig ist, dann natürlich gummierte Kescher verwenden. Nicht diese alten Knotenkescher, wo der Fisch sich da vertüdelt und die Haut abgerieben wird, sondern gummierte Kescher. Das ist aber dann immer die zweitbeste Variante zu nasser Hand unter Wasser. Weil das ist immer für den Fisch am schönsten.
Ja, es gibt ja auch in Hamburg zum Beispiel, haben sie das Fischereigesetz geändert, da ist Vorschrift, ein gummierter Kescher. Das kommt wahrscheinlich auch noch in anderen Bundesländern, denke ich mal, ist das Vorschrift. Ich weiß gar nicht, gibt es da Überlegungen jetzt, Bottenhecht-Projekt, habt ihr das auch mit drin? Weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall in Hamburg ist es Vorschrift, da ist auch die Abhackmatte Vorschrift und auch ein Spundwandkescher, dass man, ein gummierter Spundwandkescher, dass man eben die Schleimhaut der Fische nicht zu sehr verletzt. Ne, Horst? Wie sieht es in Schleswig-Holstein aus?
Ja, in Schleswig-Holstein gibt das, ist das noch nicht geregelt. Nee, wie gesagt, das ist von Verein unterschiedlich. Einige Vereine schreiben das schon vor, dass du eine Abhakmacke dabei haben musst, dass du einen Kessel dabei haben musst. Und wie gesagt, ich war jetzt vor kurzem in Hamburg, da wird das auch sehr streng kontrolliert. Da waren Angler, die eben diese Abhakmacke nicht mit hatten und auch keinen gummierten Kescher. Die müssen sofort das Angeln einstellen, obwohl sie alle Papiere dabei haben.
Und Hamburg ist da wirklich Vorreiter, Heinz und Horst. Denn das muss man sich mal vorstellen. Die Hamburger haben ja das Fischereigesetz geändert, haben zum Beispiel ein Entnahmefenster eingeführt, kann man diskutieren. Aber der Punkt ist, auch selbst wenn es keine Entnahmefenster gibt, wenn es nur Mindestmaße gibt, werden geschonte Fische gefangen. Und es muss unser Anspruch als Anglerinnen und Angler sein, diesen Fisch dann möglichst schon zurückzusetzen. Und da sind gummierte Kescher, Unterfangkescher, Abhackmatten ganz entscheidend, damit der Fisch nicht verletzt wird. Auch der untermaßige Fisch. Ne? Mit anderen Worten, Hamburg hat jetzt nicht totales Catch-and-Release legalisiert, sondern sie sagen, wir wollen die Großen und die Kleinen schonen. Und wenn wir schon diese Fische schonen, dann sollen die auch überleben und möglichst wenig geschädigt werden.
Ja, ein anderer Punkt ist ja zum Beispiel in den USA ist Vorschrift, dass mit Circle-Hooks geangelt wird, die erfahrungsgemäß ja sehr weit vorne im Maul des Fisches landen und den Fisch so nicht so sehr verletzen, Horst. Da gibt es auch bei den Norwegern jetzt mittlerweile solche Sachen.
Ja, also dieser Zirkelhook, weißt du, den haben wir ja vorher immer als unmöglich betrachtet. Weißt du, mittlerweile fische ich die sehr viel. Also von 99% oder 95% aller gehakten Fische haben den Haken wirklich vorne im Maulwinkel. Ne, und ich kann den immer schon erlernen. Wir haben ja selbst schon Thunfische gefangen und ähnliches. Alle mit Zirkelhook und die konnten wir alle schon zurücksetzen, weil der Haken tatsächlich immer nur in der Maulspalte war und er hat sich nie tief geschluckt. Also waren nie Verletzungen dabei.
Ne? Ein super Beispiel, für, wo wir sagen, es muss artabhängige Geräteinnovationen geben, die zum flachen Haken führen. Zum Beispiel beim Karpfenangeln ist das mit dieser Schreckmontage Boltrick gemacht worden, wo man eben festes Blei verwendet und das tiefe Schlucken verhindert wird. Circle Hook, haben meine Kollegen sehr stark untersucht, ist die nächste Innovation. Gerade beim Naturköderangeln und so weiter, führt zu flachem Haken. Mhm. Wir haben mit diesen Methoden nichts zu verlieren. Mhm. Selbst wenn man dann einen maßigen Fisch fängt, den man mitnimmt, kann man ihn schneller abhaken, schneller töten. Mhm. Und diese Innovationen müssen in den Angelsektor rein. Und da ist auch die Angelindustrie gefordert, sowas dann eben auch anzubieten und dafür zu sorgen, dass die Angler das übernehmen.
Wir müssen das mal ein bisschen für die Laien erklären, dieses flache Haken und Circle Hook. Also ein Circle Hook ist ein Haken, bei dem die Spitze des Hakens nach innen gebogen ist etwas. Ne? Und so verhindert man, dass der Fisch den Haken tief schluckt. Also wir haben das ja selbst in Florida erlebt, mit Snook-Angeln, dass der Haken ganz vorne sitzt. Ne? Wie sieht das aus in Norwegen mit größeren Fischen
auch? Also Heinz, so, ne? Mittlerweile werden ja viele Heilbutte, gerade Heilbutte, mit toten Köderfisch geangelt. Was so, und da wird in der Regel immer ein großer, stabiler Zirkelhook verwendet. Und ich habe selbst jetzt was, ich mache ja so Kutterseminar und ich setze in letzter Zeit auch zum Plattfischangeln diese kleinen Zirkelhooks ein. Also es ist wunderbar, was so der Butt neigt da dazu, sehr tief zu schlucken, nicht? Und die haben alle den Haken vorne im Maulwinkel. Also ich kriege die ruckzuck kriege ich die gelöst und ist überhaupt kein Problem. Also wirklich, Leute, wenn ihr euch neue Angelhaken kauft, denkt mal darüber nach, so einen Zirkelhaken einzukaufen und anzuwenden. Das macht wirklich Sinn.
Hier gibt es noch einen anderen Punkt auf dem Merkblatt, den Angelplatz wechseln, wenn viele geschonte Fische beißen. Ich bin jetzt in Schleswig-Holstein und fange eine Ukelei nach der anderen. Die sind in Schleswig-Holstein geschützt, muss man sich mal vorstellen. Wissen die meisten gar nicht, ist aber so. Dann den Angelplatz wechseln, ne? Das ist das eine. Horst, wusstest du das eigentlich?
Ja,
ne?
Ja, da bin ich mit dir zusammen, Ben-Hein, muss ich ja vorher mich immer schlau machen. Es gibt ja für jedes Bundesland und für jedes Gewässer andere Rechtlinien. Also da muss man sich schon vorher schlau machen. Mir liegt noch eins am Herzen, was wir gerade gesagt haben. Die Angelzeit, die Leidenzeit, das Wissen verlängern. Ja. Es neigen ja viele Angler dazu, mit super dünnen Schnüren, mit super weichen Ruten auf Fische zu fangen, um diese Drillzeit länger auszukosten. Und das finde ich äußerst unsportlich. Ich kann nicht nach Norwegen fahren und auf Heilbutt angeln und angel da mit relativ dünner Schnur und mit einer weichen Rute, nur damit ich damit dieses Gefühl habe, da quäle ich den Fisch wesentlich zu lange. Also man muss das Gerät auch immer anpassen, ne, auf die Fische, die man fangen will. Ne?
Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich ansprechen möchte. Der betrifft mich auch so ein bisschen, weil in Mecklenburg-Vorpommern und anderen größeren Seen angelt man ja in größeren Tiefen, gerade im Winter. Und wenn man da angelt, die meisten sind ja jetzt die Barschzeit. Und die erfangen die Fische teilweise in 20, 25 Meter Wassertiefe, da sind Sie sicher vor den Kormoran, das ist ein anderes Thema. Aber ihr schreibt ja hier auch, möglichst flach angeln bei Barschartigen unter 10 Meter Tiefe, weil diese Fische den Druckausgleich einfach nicht schaffen. Sie überleben das nicht und leider gehen dann auch die kleineren Fische drauf, ne?
Horst. Ja, das ist eindeutig, Heinz. Also gerade, ich komme ja nur vom Meeresangeln, alle Fische, die in großer Tiefe fängst, musst du verwerten. Ne, die haben keine Chance zu überleben, die sind tot, wenn die nach oben kommen. Das gleiche ist natürlich mit Zandern und Barschen. Wenn ich die jetzt im Sommer jenseits von 10 Meter fange, dann muss ich die verwerten. Die Fische schaffen das nicht. Auch wenn ich sie zurücksetzen müsste, die bleiben tot. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
Heißt das denn mit anderen Worten, man sollte sinnigerweise eigentlich im Winter nicht so auf 20 Meter auf Barsch angeln?
Ich gebe Horst recht, dass dieser Druckausgleich auch bei Fischen aus hoher Tiefe ein Riesenproblem ist. Nicht nur im Meer, sondern bei einigen Arten auch in Binnengewässern. Das ist nicht für alle Arten ein großes Problem. Hecht kommt damit zum Beispiel besser klar. Aber für Barschartige, Zander, Barsche, die haben keine Verbindung der Schwimmblase zum Darm. Und da ist dieser Druckausgleich sehr schwierig. So, es ist aber nicht so, dass aus größerer Tiefe 100% der Barsche und Zander sterben, aber durchaus 40 oder 50%. Aus meiner Sicht eine viel zu hohe Zahl. Mit anderen Worten, wer gezielt in großen Tiefen, 10 Meter beginnt das Problem, ab 15, 20 wird es dramatisch, angelt auf diese Arten, sollte diese Fische verwerten. Und das hat eine Problematik, insbesondere mit dem Livescope-Angeln, wo man jetzt wirklich im Freiwasser von großen Seen auch diese kleinen, aber auch größeren Tiere gezielt ansprechen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Entnahmefenster habe und ich ganz genau weiß, dass ich jetzt einen 90 cm großen Zander habe, verstehe ich als Angler den Anreiz. Ich bin auch Angler, ich möchte auch diesen Fisch fangen, aber dieser Fisch muss zurückgesetzt werden. Und das ist für den Fisch eine große Belastung aus 20 Metern und mehr. Und beim Zander dann im Winter sowieso, weil er da viel empfindlicher ist als im Sommer. Das ist beim Zander anders als beim Karpfen zum Beispiel.
Nein, das sehe ich genauso. Also wie gesagt, auch dieses Livescope-Angeln. Aber also, wenn wir da uns noch wieder rein vertiefen, das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Was es gibt. Man muss ja nicht alle technischen Neuheiten, die es gibt, auch unbedingt immer einsetzen beim Angeln. Ne?
Ich will die nicht verteufeln. Mir geht es nur darum, dass man gezielt auf geschonte Fische angeln kann. Mhm. Also man weiß, dass dieser Fisch dann zurückgesetzt werden soll und nimmt das billigend in Kauf aus großer Tiefe. Das ist mein Problem. Den kann man ja auch zufällig fangen.
Ja, natürlich.
Dann ist genau das gleiche Problem. Ja, aber durch das Livescope-Angeln kann ich es gezielt ansprechen, erhöhe also die Wahrscheinlichkeit, geschonte Fische gezielt zu fangen.
Genau.
Ich komme nochmal zurück auf dieses Merkblatt, was ich angesprochen habe am Anfang der Sendung. Und zwar Angeln in Mecklenburg-Vorpommern, Fische angeln und wieder zurücksetzen. Die haben hier in diesem Schreiben oder diesem Merkfaltblatt ganz bewusst auf diesen Ausdruck Catch and Release verzichtet, vom WWF herausgegeben, MV tut gut und unter Mitarbeit von Robert Arlinghaus natürlich. Da ist ein Passus, den möchte ich mal zitieren hier, gemäß Tierschutzgesetz. Deutsche Gerichte haben mehrfach festgestellt, dass ein vernünftiger Grund für das Angeln gegeben ist, wenn sie Fische zum eigenen Verzehr fangen wollen. Das bedeutet, sie sollten nur dann die Angel auswerfen, wenn sie mindestens einen Fisch zum Essen fangen wollen. Das freiwillige Zurücksetzen aller gefangenen Fische aus reiner Angelmotivation ohne das Ziel, mindestens einen Fisch mit nach Hause zu nehmen, ist demnach unvernünftig. So, das wird hier gesagt. Und dann habe ich jetzt mal aus der Praxis ein Beispiel eines Gerichtsurteils in Schleswig-Holstein. Und zwar wurde da zur Begründung, da hat ein Angler 300 Euro Ordnungswidrigkeit gezahlt für einen großen Karpfen, den er zurückgesetzt hat. Die Begründung am Ende ist, dass spätestens nach dem Zurücksetzen, da wurde vorher schon ein großer Karpfen gefangen, des ersten Fisches, wusste der Betroffene, dass es Fische gibt, die die Größe seines Tischräucherofens überschreiten. Hier fand ein Angeln auf Fische statt mit dem Vorsatz, diese zurückzusetzen, sofern sie die Maximalgröße des Tischräucherofens überschreiten. Das ist die Urteilsbegründung. Robert, das ist nun ein rechtskräftiges Urteil gewesen. Wie gehst du mit solchen Begründungen um?
Also, zunächst einmal deutsches Recht, Einzelfallentscheidung. Das heißt, was hier in dem Recht geregelt wurde, ist die Meinung dieses Richters, dieser Richterin. Das heißt nicht, dass das Gesetz ist. Beim nächsten Urteil kann was anderes entschieden werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Karpfenangeln, also ich kenne den Fall jetzt nicht im Detail, aber Karpfenangeln ist so, dass man heutzutage in der Regel mit Hartmais oder mit so harten Kugeln, Boilies auf Karpfen angelt und man kann damit gezielt Karpfen fischen. Aber man kann nicht gezielt sagen, ist der Fisch untermaßig oder übermaßig oder wie groß der Fisch ist. Also man fängt mit dieser Methodik 40 cm große Fische, 50, 60 oder eben Riesenkarpfen. Und wenn dieser Angler grundsätzlich mit einer Verzehrsmotivation angeln war, mindestens einen Karpfen zu entnehmen, schließt das nicht aus, dass dieser Angler für diesen Angler nicht verzehrsfähige Fische, zum Beispiel zu große, zurücksetzt. Also aus meiner Sicht hätte der Richter genau die Verzehrsmotivation abprüfen müssen. Und natürlich kann dann auch mal ein großer Fisch gefangen werden, der dann in dem Fall zurückgesetzt wird. Das schließt aber nicht aus, dass der nächste Fisch 40 cm oder 50 cm groß ist. Also aus meiner Sicht ist das Urteil nicht überzeugend. Aber wie gesagt, es ist eine Einzelfallentscheidung und ich kenne die Details jetzt auch nicht.
Horst?
Ja, ist genauso. Also ich sage ja immer wieder, Heinz, ich war ja noch lange Jahre bei der Justiz, also auf hoher See.
Was hast du da eigentlich gemacht? Was hast du da gemacht?
In der Verwaltung gearbeitet.
In Kiel, ne?
Ja. Aber also, auf hoher See und vor Gericht ist alles möglich. Nicht? Also man weiß nie, wie der Richter entscheidet und in der nächsten Instanz kannst du dann wieder Recht kriegen. Das ist eben das Problem bei unserer Rechtsprechung, dass da keine Grundsatzurteile gibt, was, an die man sich richten kann. Und wie gesagt, wenn der Richter eben der Meinung ist, was du, ist einer von den absoluten Tierschützern oder er hat da ein anderes Verständnis zu, dann fällt das Urteil eben so aus. Nicht? Also du hast ja die Möglichkeit, oder derjenige hat natürlich die Möglichkeit, in die nächste Instanz zu gehen, ist natürlich dann immer ein finanzielles Risiko.
Interessant ist auch in der Urteilsbegründung, dass hier steht, gemäß § 46 Absatz 4 Landesfischereigesetz Schleswig-Holstein können derartige Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Also Achtung, Karpfenangler oder andere Großfischangler, da muss man schon ganz genau aufpassen, wenn man beobachtet wird oder das öffentlich wird. Robert, hebt die Hand, was ist los?
Ja, so, alles korrekt, aber was bei dieser Diskussion mich eigentlich fasziniert, ist, dass wir über Tierwohl reden, aber menschliche Verhaltensabsichten normieren. Also, bin ich ein essensorientierter Angler oder nicht? Frage ich den Fisch, könnte der reden? Man würde den fragen, sag mal, was wäre denn das Liebste für dich? Dann wird der Fisch wahrscheinlich sagen, lass mich in Ruhe, ich will gar nicht beangelt werden. Die zweitbeste Variante wahrscheinlich, okay, Pech gehabt, flach gehakt, setz mich zurück. Und die drittbeste und schlechteste Variante aus Fischsicht ist wahrscheinlich das Aufgegessenwerden. Also ich finde das sehr interessant. Fischwohlsicht wird eigentlich mit Menschen ausgehandelt und dabei wird gar nicht an den Fisch gedacht. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion für einen zukünftigen Podcast.
Genau. Horst?
Das sehe ich genauso. Was, wie gesagt, also man erlebt ja immer wieder, Heinz, was so, du hast das ja gerade vorhin angesprochen, was ich war in den Niederlanden und wir haben da gezielt auf Hechte geangelt. Nicht? Wie viele Hechte an einem Tag? 2 bis 3 Mal beißen, nicht? Also es ist ja unwahrscheinlich, wie wir wahrscheinlich auch in einer Studie festgestellt haben, dass die gleichen Hechte, also immer mal wieder, die haben wahrscheinlich keinen Lerneffekt oder wieder auf den Köder reinfallen und nochmal beißen. Also und denen ging es ausgezeichnet.
Ne? Ihr habt ja sogar Hechte gehabt, denen ihr Namen gegeben habt beim Bodenhecht-Projekt, der 2 oder 3 Mal sogar gebissen hat. Ne? Sag mal einen Namen vielleicht.
Carola oder...
Robert auch.
Robert gibt's auch, das war ein männlicher Hecht tatsächlich, ja, den gab's auch.
Ja, Robert, vielen, vielen Dank. Wir müssen gleich an unseren Stand hier. Du hast einen eigenen Stand, iFishman, hier neben dem gleichen Deutschen Angelfischerverband. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches Angeljahr 2025. Was sind deine Ziele? Großer Karpfen oder?
Verzehrsfähige Zander und Barsche. Und wenn mal ein großer dabei ist, freue ich mich auch.
Alles klar. Vielen Dank. Und Horst, du?
Ja, genau das Gleiche. Was ich hab gesagt, wir bleiben gesund, Heinz, und können die schönen Stunden am Gewässer genießen.
Und wir schalten ein, wenn es heißt.
Ruder raus.
Der Spaß beginnt.
Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tja, diese und alle anderen Folgen von Rute raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und dort gibt es noch viel mehr spannende Dokus, Comedies und Sportpodcasts. Hört einfach mal rein und entdeckt das Passende für euch.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv und in der ARD Audiothek.